Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Mein heutiger Gast ist Jens Zerbs, Vice President IT und CIO bei Vattenfall. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, wie Digitalisierung dazu beitragen kann, unser Energiesystem bezahlbar, resilient und zukunftsfähig zu gestalten. Nicht nur theoretisch, sondern ganz konkret in der Umsetzung mit Industrie und Infrastruktur. In dieser Folge sprechen wir über einen zentralen, aber oft unterschätzten Hebel der Energiewende, nämlich die digitale Steuerung und Flexibilisierung des Energiesystems. Denn mit dem Ausbau erneuerbarer Energien stellt sich eine entscheidende Frage. Wie schaffen wir es, mit volatiler Erzeugung umzugehen und gleichzeitig Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten? Und deswegen lautet die zentrale Frage heute, kann ein digital gesteuertes, flexibles Energiesystem mit Speichern und intelligenter Laststeuerung die Energiewende wirklich skalierbar machen? Darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freue mich.
Sehr gut. Wir haben im Vorgespräch ja schon kurz darüber gesprochen. Die Leute interessiert immer, wie man zu dem geworden ist, dass man heute ist. Jens, nimm uns mal gerne mit auf die Reise. Was hast du gemacht, bis du praktisch bei Vattenfall dann irgendwann CIO geworden bist? Du hast wahrscheinlich das ein oder andere Berufsjahr schon verleben dürfen im Energiebereich.
Ja, ich kann ein bisschen was über mich erzählen. Ich bin jetzt tatsächlich 30 Jahre in IT unterwegs. Tatsächlich Diplom-Informatiker in Darmstadt FH gemacht. Dann bin ich tatsächlich seit 25 in der Energiewirtschaft, bin tatsächlich in Berlin sozusagen dazugekommen. Ich weiß nicht, ein paar Kollegen wissen es vielleicht, damals gab es noch BEWAG, Laubag, HW und FEAG und daraus wurde sozusagen der Vattenfall-Konzern, Vattenfall Europe AG, gegründet, tatsächlich von den Schweden. Das war so mein Start in die Energie.
Wobei, das ist ja spannend, das hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Also ich kenne alle genannten Unternehmen, ist ehrlicherweise vor meiner Zeit gewesen. Ich hätte gedacht, dass Vattenfall die übernommen hat dann sozusagen, aber das haben die haben sich gegründet und
Nee, tatsächlich, Vattenfall haben die übernommen und dann musste man aus den doch unterschiedlichen Energiekonzernen sozusagen einen Energiekonzern machen. Also sehr unterschiedlich, man hat ja Braunkohle gehabt, zum Beispiel Laubag, dann hat man natürlich Hamburg, Berlin, BEWAG, ein wirklich traditionelles Unternehmen, kennt wahrscheinlich heute jeder noch BEWAG. Hat man dann wirklich ein Unternehmen gemacht. Und es war tatsächlich meine Aufgabe von der IT-Sicherheit. So mein wirkliches Kernthema ist IT-Sicherheit. Wirklich von der Pike auf. War dann sozusagen in Deutschland auch verantwortlich für die IT-Sicherheit. Irgendwann bin ich dann nach Schweden gekommen und dann verantwortlich für die ganze IT-Sicherheit bei Vattenfall. Habe auch wirklich viel mit allen Bereichen gearbeitet. Vom Nuklear, Grid, Distribution bis hin zu Retail. Habe dann weiter mit Architektur für die IT-Governance gemacht, bin auch nach Holland. Damals wurde ja Nuon sozusagen mit aufgenommen in den Vattenfall-Konzern, das war eine Aufgabe. Ja, und seit 10 Jahren bin ich dann tatsächlich CIO, verantwortlich für die IT, für alle Geschäftsbereiche. Ja, und sicherlich Digitalisierung wird immer wichtiger, generell für ein Unternehmen wie Vattenfall, aber dann natürlich auch für die Energie, für das Energiesystem. Ich denke mal, heute bin ich deswegen hier. Allerdings möchte ich auch ganz klar ein Disclaimer am Anfang abgeben. Ich bin hier tatsächlich als mehr Privatperson. Das heißt, ich repräsentiere nicht Vattenfall oder die Sachen, was ich hier sage, repräsentiere ich Vattenfall. Klar wird es inline damit sein, aber ein ganz klares Disclaimer, dass ich hier nicht für Vattenfall da bin. Das ist tatsächlich meine eigene Meinung. Das ist einfach als Disclaimer.
Ja, am Anfang. Völlig fein so und auch in Ordnung. Gleichzeitig, du hast gesagt, trennen kannst du es nie, aber ich muss zugeben, ich bin ja auch nie auf Hochschule Flensburg-Spur immer unterwegs, wenn ich hier Sachen erzähle. Ja. Insofern fühle ich mich total vertraut, dass du das sagst, auch wenn ich das selber wahrscheinlich noch nie ausgesagt habe, dass natürlich ich jetzt keine offizielle Meinung hier repräsentiere. Lass uns mal einsteigen. Du bist ja an dieser Schnittstelle zwischen IT und Transformation des Energiesystems und irgendwo Business spielt bei euch ja auch eine Rolle. Was fasziniert dich da persönlich besonders? Also was ist das, wo du auch nach 10 Jahren CIO jeden Morgen sagst, yes, und genau deswegen springe ich heute wieder aus dem Bett und bin motiviert mit dabei?
Ja, IT oder wie man sagt, Digitalisierung ist ja wirklich eine Support-Funktion. Also wir sind ja kein IT-Laden, wir produzieren Energie und probieren sozusagen die fossile Freedom-Wende darzustellen. Und es geht halt nicht ohne IT. Das heißt, für mich, was mich jeden Morgen motiviert, ist irgendwie, wie kann ich mein Knowledge, wie kann ich IT anwenden, um unser Ziel, in diesem Fall Fossil Freedom, Dekarbonisierung des Energiesystems herbeizuführen. Und ich denke, das Spannende dabei, warum es wirklich immer mehr und mehr spannend ist, natürlich, dass IT immer wichtiger wird in diesem Zusammenhang. Ja. Dass man es einfach nicht mehr wegdenken kann. Und ich denke, heute wird man in den Podcast wirklich noch mal tief reingehen, was wenigstens meine Meinung dazu ist und wie wir beitragen können. Ganz wichtig ist dabei auch, wenn du IT machst, dass du wirklich nicht nur ja, die Server aufbaust oder Hosting oder was ich was für Technologie, aber auch wirklich das Business verstehst. Also das Business Value verstehen. Und das ist natürlich in Vattenfall super spannend, weil wir haben wirklich alles von Nuklear über Offshore, was eine ganz andere Thematik ist, bis Trade Floor, Retail ist auch wieder ein ganz anderes Business, B2C, B2B, aber dann auch so Distribution und dann Heat und solche Themen. Und jetzt kommt natürlich auch später Flex mit rein. Also ein super spannendes Thema.
Was kommt mit rein? Was? Also okay, gut,
Flexibilität.
Flexibilität.
Ja,
Okay,
wir
gut.
sagen im International sagen wir Flex. Also Flexibilität.
Gut.
Und das ist natürlich super spannend. Ja. Und ja, man macht jeden Morgen auf und sagt, wie kann man irgendwie sein Wissen anwenden für Purpose, aber auch vielleicht Creative Junior.
Okay. Inwiefern ist Flexibilität bei euch schon ein Produkt? Weil das wird wahrscheinlich im Endkundenbereich eher bei den größeren ein Thema sein. Oder wo setzt ihr das ein? Oder auf Erzeugungsseite? Ist ihr da Flexibilität versucht zu heben, um am Strommarkt möglichst effektiv unterwegs zu sein? Wie definiert ihr das für euch?
Flex ist tatsächlich schon ein Produkt von wirklich großer Überzeugung bis hin zum B2C-End-Customer mit Laden von Autos. Kann man ein Beispiel bringen, aber du gerade so nachdenklich geschaut hast, bei großen Pumpspeicherwerke. Wir haben in Deutschland große Pumpspeicherwerke, wo ja auch tatsächlich flexibel gesteuert werden, um einfach Reserven für das Energiesystem bereitzustellen, also für ein TSO. Und damit sozusagen eigentlich auch Flex als Produkt anzubieten. Ja.
Okay, also das heißt Regelenergie, klassische, primär,
Ja, also
tertiär
auf
und
Deutsch wird man
sekundär.
dann regelmäßig. Also
Okay.
ich würde in den Postkarten meistens englische Begriffe benutzen, weil ich bin meistens englisch unterwegs
Richtig.
und du wirst es dann immer dann übersetzen ins Deutsche, aber genau. Also das
Genau.
ist tatsächlich ein typisches, aber dann hast du natürlich Flex auch in Themen B2B, ein Riesenthema, wo es auch wirklich kommt. Das heißt, Flex reinzubringen in die Industrie. Das heißt, dass die Industrie versteht, wie die Flex behind the meter, before the meter, wie die Industrieprozesse auch optimieren können, welche Möglichkeiten die haben mit Speicher. Da spielt ja Wärme eine ganz große Rolle, was ja in Deutschland noch teilweise auf Gas ist, wo in anderen Ländern, also ich komme aus Schweden oder in anderen nordischen Ländern eigentlich schon recht elektrifiziert ist, ist ein großes Thema, um auch wirklich dann End-to-End zu optimieren. Wir sprechen immer von End-to-End, was für uns sehr wichtig ist und wo ich denke auch, wo noch sehr viel Potenzial ist.
Ja, das glaube ich. Das heißt, ihr helft denen dabei, auch tatsächlich die eigenen Produktionsprozesse anzufassen, weil wenn wir in Deutschland immer von Demand-Side-Management sprechen, habe ich immer das Gefühl, dass erstmal keiner Lust hat, sich irgendwie zu verändern, sondern die stellen sich den Batterie dahin und fertig und lassen alles andere gleich. Das ist aber nicht euer Ansatz, sondern ihr sagt, nee, das mit der Batterie ist ein netter Einstiegspunkt, aber eigentlich geht es schon darum, selber bei sich zu gucken und die Prozesse zu flexibilisieren, richtig?
Ja, jetzt sprechen wir darüber, Vattenfall, aber es ist eigentlich trotzdem kurz. Vattenfall hat tatsächlich früh die Strategie oder Purpose gehabt, wirklich sozusagen unsere Klimaziele zu erreichen. Und der Stromsektor ist ja nur ein Sektor. Da gibt es irgendwelche Prozentzahlen, wie viel von den CO2-Ausstoß aus dem Energiesektor kommt. Aber es gibt natürlich andere Sektoren wie E-Mobility, also den Traffic. Aber es gibt natürlich auch Stahl, Zement, Sektoren, die massiv viel CO2 erzeugen. Ja. Und dort hat Vattenfall schon sehr früh angefangen, die End-to-End. Also wir haben ja beteiligt mit anderen Gesellschaften, CO2-neutralen Stahl zu produzieren. Hybrid heißt das Projekt, weil wir einfach den Ansatz haben, wir wollen ganzheitlich sozusagen den Klimawandel aufhalten und dabei CO2 zu reduzieren. Und da sehen wir die ganz klare Verzahnung in anderen Industrien. Wenn man nur Energie isoliert sieht, hat man sicherlich einen großen Hebel, aber die wirkliche Sache, und das wird sicherlich noch rauskommen, wenn man über Flexibilisierung oder wie man das Energiesystem optimiert und die viel besprochenen Deutschland Energie herbeiführt oder dann auch zu Ende bringt, ist meine Meinung auf jeden Fall, dass diese über sektorübergreifend geschehen muss. Ich denke, nur das Energiesystem isoliert zu sehen, kann sicherlich zu einer gewissen Reichweite kommen und einem gewissen Ziel führen, aber eine richtige, nachhaltige Wende kriegt man nur über sektorübergreifende, ich glaube in Deutschland heißt es sektorübergreifende Integration. Und das ist ein super spannendes Thema, auch für die IT, weil da spielt eine Integration, da spielt so Realtime-Steuerung, da spielt natürlich auch rein, den Industrieprozess zu verstehen, was jetzt nicht also meine Kernaufgabe ist, sondern man spricht natürlich da viel auch mit Industrien und wie kann man da Produkte machen und dann kommt man später sicherlich noch, was ich denke, was das Allerwichtigste ist, um es simpel zu machen. Die Simplification, ja, also wie kriege ich ein kompliziertes Produkt? Flex ist sehr komplex. Also wir haben eingangs ja kurz vor dem Podcast über Regularien gesprochen in Deutschland. Das ist sicherlich, ich glaube, es ist fair zu behaupten, ein komplexes Thema.
Ja.
Und wie man das auch technisch, ist auch ein technisches komplexes Thema, before the meter, behind the meter, das mit den Regularien, wie man das simpel der Industrie anbieten kann. Oder auch den Endanwender. Ja, der will ja nicht jeden Tag traden. Der will ja nicht jeden Tag wie könnte ich jetzt meine Energiepreise day ahead hedgen oder weiß ich was. Oder am besten noch Spotpreis. Nein, install and forget. Ja, es ist, wie kriegt man es simpel hin? Weil nur dann, und das kommt mal schon tatsächlich aus einer Kernthese von mir, nur dann kriege ich es gescaled. Nur dann kriege ich die Masse rein, wenn ich simpel ein komplexes Energiesystem, technisch, regulatorisch, vielleicht auch marktwirtschaftlich komplex, wie kriege ich das simpel? Ja? Das ist, denke ich mal, eine Aufgabe und da spielt, IT kann das sicher nicht lösen, aber IT ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor da drin.
Ja.
Und wir sehen ja in anderen Industrien, wie es funktioniert hat, wie man gewisse Sachen wirklich simpel bekommen hat, um dann auch wirklich neue Märkte, neue Businessmodelle zu erreichen. Hier in der Energiewirtschaft hat man auch einen Purpose. Ja? Wir probieren das simpel zu machen, um sozusagen aus der fossilen Energie rauszukommen, die Abhängigkeit zu minimieren. Und dieses Purpose treibt mich sicherlich auch an, ja? Weil das, ich denke mal, ist ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft, auch für Europa.
Ja.
Das ist mal ein Punkt, dass du ein paar Fragen stellen kannst.
Sehr gut. Also das Thema Sektorenkopplung ist ja ein Geschenk in der Hinsicht, dass wir im Grunde alles elektrifizieren, führt ja dazu, dass wir im Grunde auch alles erwischen. Also früher im Grunde, wenn man gesagt hat, okay, jetzt muss man noch irgendwie hier das Thema Diesel und Benzin irgendwie bearbeiten, jetzt muss man noch das Thema Heimheizung oder sowas bearbeiten. Im Augenblick ist ja alles aus dem Energiebereich so, dass wir es mit Strom versorgen dürfen. Und es ist dadurch sicherlich komplexer als früher, keine Frage. Aber dadurch, dass wir im Grunde eine Quelle haben und sicherlich hat es 1000 Quellen, wo wir den erneuerbaren Strom herholen oder so, führt es ja dazu, dass wir tatsächlich diese eine Lösung, die wir da strombezogen bauen, auf alles ausweisen können. Insofern oder ausweiten können, so muss man es formulieren. Insofern macht mir das Hoffnung, es hinzubekommen. Und du hast einen ganz spannenden Aspekt gesagt, Jens, es muss einfach sein. Ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich die Story im Podcast schon mal erzählt habe, vor 2, 3 Wochen hatte ich da Konfirmation von unserem, wo meine Frau die Taufpatin ist. Und dann habe ich da ein nettes Gespräch geführt mit dem Opa von ihm und wir haben dann über dynamische Stromtarife gesprochen, hatten uns da schön unterhalten und richtig schön reingenördet und hatten dann hier und jetzt musst du da die Flanke beachten und sowas. Und dann kommt irgendwann die Frau von ihm vorbei und sagt, Uli, haut ihn auf die Schulter, endlich hast du einen Bekloppten gefunden, der das Thema hören will, wo ich denke, okay, und alle anderen am Tisch lachen und sagen, ihr seid total abgedriftet. Und da habe ich gemerkt, es juckt einfach keinen. Es darf, wie du es sagst, niemand diese dynamischen Preise sehen und sich darüber Gedanken machen müssen, sondern das muss, du hast es schön gesagt, install and forget, einfach automatisch funktionieren. Ansonsten wird es nicht skalieren, da bin ich 100% bei dir.
Genau, und wenn ich da nochmal kurz einhalten darf, was du auch richtig gesagt hast, wenn wir andere Sektoren integrieren, dann wird es natürlich super komplex. Also das Energiesystem, ich denke mal, es ist fair zu behaupten, ist schon komplex. Und du hast ja auch eine gewisse Resilienz, also es ist eine kritische Infrastruktur. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Also das oberste Gebot ist immer, wir müssen Energie bereithalten, wir müssen Energiesystem hochhalten. Das ist auch für uns Vattenfall, aber auch allen super wichtig. Aber dann kommt natürlich diese Komplexität rein. Und dann ist es nicht nur ein technisches Problem. Es hat ja mehrschichtig. Es ist ja dann, was du gesagt hast, wie wird dann es aufgenommen? Wie wird es von Industrie aufgenommen? Wie wird es von den Bürgern, von Kollegen aufgenommen? Ja, so solche Thematiken. Aber dann ist auch eine marktwirtschaftliche Thematik. Und Geopolitik kommt ja auch jetzt derzeit rein. Ich denke mal, ich möchte da nicht zu tief reingehen, aber es ist sicherlich auch ein geopolitisches Thema geworden. Und diese Komplexität, ich denke, diesen Wandel oder wie man in Deutschland nennt, Energiewende, kann man nicht nur technisch lösen. Es ist wirklich auf allen Ebenen und das ist halt, ich denke mal, das Spannende auf einer Seite, dieses dann alle Aspekte zu sehen und dieses dann auch wirklich zu beantworten und dann auch einen Konsens zu schaffen und auch wirklich dann eine klare Richtlinie, hier wollen wir hin, ja, sozusagen. Und das ist, denke ich mal, ein super spannendes Thema, wo wir versuchen, mit IT so ein bisschen zu unterstützen, ja.
Ja. Wo glaubst du, ist der Bottleneck an der Stelle? Weil ich habe die Frage aufgeschrieben, es ist ja ein soziotechnisches System, was wir da irgendwie versuchen voranzubringen. Und erfahrungsgemäß, das ist zum Beispiel, ich komme aus der Landwirtschaft immer so, wenn ein Nährstoff zu wenig ist, dann wächst die ganze Pflanze nicht. Und es bringt dann nichts, die anderen Nährstoffe irgendwie mehr in den Boden zu
Ja.
bringen, hilft nichts. Es muss der eine Nährstoff gebracht werden. Das ist der Bottleneck. Was glaubst du, was beim Thema Wandel, Energiewende, das ist, wo es nach deiner Erfahrung am meisten hakt im Augenblick?
Ah, das ist natürlich eine gute Frage. Und wenn ich das wüsste, weiß ich nicht, ob ich dann hier in den Podcast wäre. Ich glaube, da machen sich wirklich kluge Köpfe Gedanken drüber. Und ich weiß nicht, ob es dann wirklich. Klar, ich denke mal, wenn man die unterschiedlichen Ebenen per sich nimmt, und ich muss sagen, da gibt es auch eine unterschiedliche Situation zwischen Ländern. Ja, ich denke mal, den nordischen Markt sehr gut, ich kenne den deutschen Markt relativ gut, auch Holland, aber auch den ein bisschen weltweit. Und es gibt da unterschiedliche Constraints, also unterschiedliche Engpässe oder Bottlenecks, wie du es nennst, in den unterschiedlichen Ländern. Ja, das kommt noch dazu zusammen, wie der Energiemix ist, was natürlich Ressourcen ist, aber auch die Kultur spielt eine große Rolle, und wie man mit dem Thema umgeht. Ja, also zum Beispiel in Spanien würde ich sagen, ist sicherlich ein anderes Thema wie in Deutschland, wie nochmal in Nordic. Ja, das sind einfach, ja, selbst in Europa. Und wenn man dann weltweit geht, hat man nochmal andere Constraints. Aber so ein bisschen deine Frage zu beantworten, ich denke mal, jetzt rein technisch Energiesystem, obwohl es sicherlich nicht mein Kerngebiet ist, mein Kerngebiet ist IT. Aber erstmal, ich denke mal, es ist kein Erzeugungsproblem mehr. Es ist ein Verteilungs, dass man die Energie hat, da, wenn man sie braucht, an einem Ort. Das ist, denke ich mal, eine große Herausforderung. Ja, weil ich denke mal, Erzeugung, wissen wir langsam, können wir skalieren. PV, und das ist ja wirklich die simpleste Sache, was du wahrscheinlich dann auch diskutiert hast an dem Tag, ist, ja klar, wenn die Sonne scheint, der Wind weht, dann hat man zu viel Energie sogar, hat man wieder gesehen am Wochenende. Ich glaube, das wurde ja auch dann breit gestreut. Solche Ereignisse, wo man minus was ich was für Preise hat. Also das Thema ist ja nicht mehr, dass man nicht mehr Renewables-Erzeugung scalen kann. Ich glaube, das, okay, da gab es ein Supply Chain-Thema und solche Themen kamen ja rein mit Covid und diesem Geopolitik, was übrigens ein eigenes Thema ist, ja. Wo hängt diese Renewable-Installation ab von welchen geopolitischen Supply Chain-Faktoren? Ja, was ist sicherlich ein anderes Thema, interessantes Thema ist dabei. Also du siehst, das Thema kann man, was ich wohl, auswälzen. Aber ich denke mal, das Problem, nochmal zurück zur Frage zu kommen, ist wirklich, wie kriege ich die Energie zu dem Zeitpunkt verfügbar, wo ich sie gebraucht wird? Also es wird vom, wie man Englisch sagt, vom in Production-Centric to Consumer-Centric Constraint. Das heißt, und das ist sicherlich, dann kommen so Themen wie Netzausbau. Da kommen sicherlich die Themen, oder vorher gesagt, die in Deutschland Flexibilisierung. Wie kriege ich das hin, dass ich vielleicht nicht überall ein Kabel reinbuddeln muss, weil es ja doch recht teuer und lang geht? Wie kann ich zum Beispiel Demand steuern? Ja? Wie kann ich nicht nur bei der Erzeugung steuern, sondern auch bei dem Demand? Wie kann ich schauen, dass ich dann gegebenenfalls unterschiedliche Anschlüsse runterregeln, ja, oder ich kann Incentives der Energie geben, der Industrie geben, dass sie zu dem Zeitpunkt X, Y, Z vielleicht nicht aus dem Vollen schöpfen, ja, wenn es von Industrieprozess geht. Solche Themen. Und da kommt eine Komplexität rein, da kommen natürlich auch so Themen wie Peak Shaving rein, technologischen, kommen da wirklich in die IT-Themen rein, wie Integration, wie schnell kriege ich Realtime-Informationen rüber, dass ich dann diese Themenhürden nehmen kann. Und wirklich dann mehr und mehr reinkriege, dass ich, wann ich die Energie brauche und zu welchen Ort sozusagen, wie ich dies dann besser steuern kann. Und solche Themen, denke ich, müssen angegangen werden. Und ich denke auch nicht, dass es dann eine Antwort gibt, durch Netzausbau. Ich denke mal nicht, dass wir überall die Kabel da überall gleich reinbringen können. Sicherlich ist es auch sehr wichtig an manchen Stellen und ist auch wichtig an den wichtigen Stellen. Also das ist an sich ja schon eine Thematik, die Netzkalkulation, solche Themen, die sauber zu machen. Aber dann auch natürlich Themen wie Demandsteuerung habe ich genannt, auch anderen Incentives zu bringen und dann, wie man am Anfang gesagt haben, das simpel hinzukriegen, dass ich das sehen kann. Ja. Das wäre ein Aspekt. Es gibt sicherlich viele andere Aspekte. Ja.
Und gibt es da beim Thema, ich sag mal, Demandsteuerung in den nordischen Ländern schon Ansätze, die für Deutschland kopierbar sind? Weil ich erzähle kurz die Story. Also den Elektronenkessel, den ich Deutschland als erster gebaut habe damals, den gab es in Dänemark schon 20 oder 10, 15 Mal oder sowas zu der Zeit. Das heißt, es war für mich total easy, da die Anlage anzugucken, mich inspirieren zu lassen, schon total viele Learnings mitzunehmen aus Dänemark, was wir halt nicht alles, auch nochmal alles falsch machen müssen. Und ich spüre, dass du in Skandinavien wahrscheinlich mehr Demand-Side-Management und auch schon Lösungen dafür im Markt siehst, als sie in Deutschland derzeit da sind. Oder interpretiere ich das falsch?
Ja, wie gesagt, die alle haben Vor- und Nachteile, muss man auch sagen. Aber wo die Skandinavier sicherlich weiter sind, ist Thema Smart Meter. Und Smart Meter hat ja viele Funktionen eigentlich in dem Bereich der Flexibilisierung. Und ich denke mal, das Thema Smart Meter ist ein wichtiges. Ja? Der volle Rollout Smart Meter, das heißt nicht nur, dass ich Realtime-Daten bekomme, das ist halt ja sehr wichtig für den Forecast. Ja? Also, wenn ich zum Beispiel ein Netz steuere, dass ich weiß, was für eine Belastung oder ich sehen kann, ja, also auf Realtime-Basis. Das heißt, bei der Netzsteuerung wird es super wichtig, aber auch natürlich auch für die Erzeugung, ja. Aber dann Smart Meter hat dann weiter, was du schon sagst, die Steuerung, ja, das Eingriff, ja, dass ich dann zum Beispiel gewisse Anschlüsse runterregeln kann, ja. Also die ganze Smart Meter-Thematik ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig, um weiter das Thema Flexibilität zu treiben. Und das ist wirklich mehrschichtig. Das heißt, es ist nicht nur, dass ich dann Realtime-Daten kriege, es hat gewisse Abhängigkeiten und kann an vielen Ecken dieses Forecasting oder Realtime-Daten, kann ich an vielen, vielen Ecken benutzen, um das System einfach besser zu optimieren. Und mit mehr optimieren kann ich zum Beispiel dann am Schluss bei der Netzkalkulation Kabel verbuddeln, vermindern. Ja, sowas. Aber dann auch wirklich schauen, dass ich Peak Shaving mache, also dass man schaut, dass ich nicht die volle Kapazität ausbauen muss und diese smarte Lösung hinbekomme. Also das ganze Smart Mieter ist, denke ich mal, ein großes Thema. Ich möchte noch ein anderes großes Thema an.
Bevor du zum nächsten kommst,
Ja,
ich habe da tatsächlich noch eine
ja.
Rückfrage, weil ich sehe immer diese Karte vor mir, diese Europakarte, Deutschland 2,8% und ich weiß nicht, ob wir die drei jetzt geknackt haben beim Smart Meter Rollout. Die skandinavischen Länder gefühlt alle 100%, selbst Polen irgendwie 30 bis 50%, Frankreich ist durch, Italien ist durch, Spanien ist durch. Und dann kommt nur das Argument, ja, aber die haben ja nur im Grunde die Smart Meter eingebaut, die nur messen, die haben ja keine Steuerboxen wie die Deutschen verbaut. Deswegen haben wir ja die großen Herausforderungen. Dem ist nicht so, höre ich daraus, oder? Das heißt, in den skandinavischen Ländern kann aktiv auch geregelt werden über die Smart Meter. Habe ich das richtig verstanden?
Wir können, ob das jetzt hier, ob wir das voll ausgebaut haben, nein, haben wir das voll die Kapazitäten, die Opportunities voll gecaptured, nein, ganz klar nicht. Ich denke mal, da ist noch viel, viel, viel drin.
Okay.
Gerade auch in die Netze. Ich denke mal, muss man viel, viel mehr rein. Ich denke mal, Netzoptimierung wird ein großes Thema, auch für Europa. Die probieren noch mit Regulation danach zu ziehen. Weil am Schluss, ich denke mal, wir können uns darauf einigen, dass das Netz ein sehr, sehr wichtiger Faktor bei dieser Energiewende ist. Ich glaube, das ist ein anderes Thema, aber da spielt es sehr, sehr viel rein. Also Netzoptimisierung, Netzkalkulierung, solche Themen. Aber du hast schon recht, voll ausgerollt. Gibt es auch unterschiedliche Gesetze in den unterschiedlichen Ländern, die dann das gemacht haben und da ist ein Vollrollout da. Ja. Da hat man am Schluss immer Prozentzahlen und solche
Ja
Sachen,
gut.
Ausnahmen. Aber man kann fast schon eine voll sprechen. Und das ist natürlich eine sehr komfortable Nummer. Man spricht sogar zu einem zweiten Generation Smart Meter. Ja. Nicht auf der ersten Generation, sondern die zweite Generation ist ausgerollt. Und da sind, möchte ich sagen, von der Digitalisierung her, Point of View, oder die Voraussetzung für die Digitalisierung andere. Und ich denke mal, das wär wichtig, sowas auch nachzuziehen, um die unterschiedlichen Use Cases, die ich einfach mal ein bisschen dargestellt habe, dann zu ziehen sozusagen. Ja.
Und im privaten Bereich, da wo ja, ich sag mal, die größte Anzahl der Smart Meter verbaut wird, sind die Use Cases dann aber schon Steuern der Wärmepumpe, der Wallbox, der Batterie. Oder gibt es da noch irgendwas anderes, was wir in Deutschland besehen? Weil das sind ja auch die drei Sachen, die, ich habe gerade ein Forschungsprojekt zum Paragraph 14a ENWG, wo es darum geht, dass der Netzbetreiber das steuern darf, wo es C ist in Deutschland im Augenblick, sagen wir es mal so,
Ja, genau.
obwohl es total clever und sinnvoll wäre, den Freiheitsgrad zu nutzen, weil es ist ja den Leuten wurscht, ob das Auto jetzt genau jetzt geladen wird um 19 Uhr, wenn ich nach Hause komme, oder erst nachts um 3 Uhr, wenn es vielleicht netzdienlicher wäre. Sind es auch bei euch die drei Cases im skandinavischen Raum oder sagst du, nee, da haben wir wieder eins vergessen in Deutschland. Es gibt noch was ganz anderes, was viel spannender
Also
ist.
ich glaube schon, dass du da viele Use Cases aus und da gibt es ja viele innovativen Firmen, die das Thema auch wirklich aktiv treiben, auch in Deutschland. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber wer den Markt gut kennt, der weiß, dass unterschiedliche Firmen das wirklich aktiv treiben und probieren auch Wege zu finden um diese Smart Meter rum, also dann behind the meter. Aber nochmal, Use Case, also dynamische Tarife ist einmal ein ganz großes Thema, gibt es ja auch dann Vorgaben. Kann ich natürlich ganz anders ausbauen, wenn ich ein Smart Meter Gerät habe, wo ich Abzug Realtime habe. Okay, 15 Minuten ist gerade die Regulation. Dann die Paragraph 14a hast du genannt, also Speicher, Dimbar, Wallbox, die ganzen Themen. Da bist du wahrscheinlich tiefer drin wie ich in den ganzen Themen, aber da kriegst du auch viel rein. Und diese 14a, also die Steuerbar von der Netzseite, ich bin jetzt auch kein Distribution Experte in dem Sinne, dass ich eine Netzkalkulation durchführen kann, aber ich verstehe, damit kann man schon viel, viel heben. Wenn du einfach eine Steuerberater, ich weiß, dass die Kollegen, ich glaube, im spanischen, portugiesischen Raum noch wirklich viel weiter sind in dem Bereich, dann hast du das Thema der Aggregation, ja, das auch viel einfacher zu machen, Aggregator als EMET, ja, solche Themen. Und dann, was viele auch vergessen, ist dann wirklich Dienste, Submetering, Mehrwertdienste, Behind the Meter, Energiehubs, Mieterstrom, ja, solche Themen. Weil, also ich, da bin ich wirklich ein bisschen auf dünnem Eis, da kannst du mir helfen, wie viele Mietwohnungen es gibt, aber es gibt ja die, gibt ja noch einige in Deutschland, ja, wie reicht man die, ja, weil die bauen ja keinen PV obendrauf. Aber wie kann ich da ein Incentive schaffen? Und die ganze, ich denke mal, was ich noch nennen würde zu den drei, ich glaube, die ersten drei hast du irgendwie genannt, ist wirklich dieses Submetering, diese Mietstrom-Thematik, weil das muss ja auch rein irgendwie, ja, und da muss ja ein Incentive sein. Und wenn ich jetzt einen Hauptstromanschluss habe, ja, ich weiß nicht, bin jetzt nicht kein Experte, aber da reinzugehen, ja, und das ist auch dann Incentive-mäßig abzubilden, ja, solche Themen könnten da reinkommen, ja.
Ja, verstehe ich. Mieterstrommäßig hatten wir schon zwei, drei Podcast-Interviews hier drin und ich muss zugeben, das Thema habe ich leidvoll selber vor acht, 10 Jahren bei den Stadtwerken Flensburg damals noch von Hand durchgerechnet, als das Thema aufkam. Insofern, da ist Digitalisierung ein Muss, weil das alles andere ist da Quälkrams gewesen.
Genau. Ja, und dann hilft einfach so was. Ja, wenn du dann auch, dann kann man auch, das gilt eigentlich für alle Bereiche, die Standardisierung ist super wichtig, weil es muss ja simpel wieder sein. Ja, wenn kann man unsere größte Prämisse, ja, Principle simple und Standard. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und das sind so Smart Meter, solche Ansätze, APIs, Gateways, offene APIs, semantische Interoperabilität. Super wichtig. Und was in Deutschland sicherlich sehr sauber gemacht wird, wie auch, muss ich auch sagen, Hut ab, ist dann das Design, ja. Von den Smart Meter kennt man diese BSI-Richtlinie, was natürlich auch dann zum Verzug her mit der Zertifizierung von den Geräten, glaube ich, war ein Thema oder ist.
Jetzt ist der Ton gerade weg, Jens. Ich weiß nicht genau, ob du dich gemutet hast aus Versehen. Genau, da müssen wir tatsächlich jetzt einmal schneiden. Alles gut. Wo waren wir jetzt gerade hängen geblieben? Ich überlege jetzt gerade, wir waren bei Behind the Meter und
Genau, offene
Dienstleistung.
Schnittstellen. Ich habe
Ah,
erwähnt,
Geschnittstellen, genau.
genau, also was wichtig beim Smart Meter ist und wie man solche komplexe Themen wie Mieterstrom hinbekommt. Sicherlich offene APIs, Schnittstellen, die Standardisierung ist super wichtig in dem Thema. Wir haben ja die Narrativ oder Prämisse aufgestellt von der Simplifizierung. Ja, das sind solche ganz super Themen. Und dann ist natürlich die Cybersicherheit super wichtig. Und da hat ja Deutschland mit BSI wirklich in gute Arbeit geleistet. Und das muss aber auch dann balanciert sein, dass es praktisch ist. Und wie kriegen
Ja, jetzt ist wieder der Ton weggegangen, gerade an der Stelle, wo du über das BSI sprichst. Und ich muss zugeben, dass, genau, das hörte ich wieder. Das Thema finde ich spannend. Du bist der erste, Jens, der mir sagt, dass das BSI an der Stelle einen tollen Job gemacht hat. Und ich höre viel aus der Branche, dass die genervt sind, dass die Anforderungen so umfassend sind und sie gar nicht verstehen, warum das alles gemacht wird. Aber du aus deiner IT-Sicht sagst, das war sinnvoll, dass praktisch da mal ein Standard gesetzt wird, der Hand und Fuß hat.
Ja, ich meine, ich komme aus der Sicherheit, also das ist ja tatsächlich mein Steckenpferd und da versteht man das. Die Frage ist immer, wie kriege ich Security angewendet? Ja, und das ist eine generelle Sache. Man kann viel Sicherheit machen, wenn es am Schluss nicht läuft, wird es auch nicht angewendet. Man findet 100 Wege drumherum, ja. Und ich denke mal, das geht halt die Sache, wie bekommt man es pragmatisch sozusagen ausgerollt, dass es scalbar ist und die Thematik. Ja, das ist wichtig.
Okay, aber die Anforderungen, die in Deutschland sind, sind im Verhältnis zu den Anforderungen in anderen europäischen Ländern schon etwas advanced. Oder sagst du, nee, die anderen haben es auch, die haben es aber irgendwie geschmeidiger gelöst als jetzt in Deutschland.
Ja, ich muss sagen, da bin ich nicht so tief drin. Ich denke mal, die Zertifizierung ist ja, glaube ich, ein Thema von den Geräten. Es ist, glaube ich, ein Thema, wo ich verstanden habe. Ich muss sagen, da bin ich auch im dünnen Eis aus, aber
Okay.
die Zertifizierung Rollout von den Systemen, das vielleicht stockt ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Aber dann, ja.
Ja.
Aber generell, die müssen wir balancieren, da müssen wir schauen, wie man diesen hohen Sicherheitsstandard gut in die Praxis umsetzen kann. Ja.
Okay. Lass uns nochmal. Anni, ich habe dich irgendwo unterbrochen, Jens. Eben, du warst mit den Smart Mietern gefühlt schon durch und wolltest dann noch einen zweiten Aspekt bringen. Jetzt habe ich dich wahrscheinlich so lange mit Fragen gelöchert, dass du gar nicht mehr weißt, was der zweite Aspekt
Ja,
war.
da doch der zweite Aspekt, der ist auch ziemlich wichtig. Ich denke mal, wo Skandinavien wirklich vorn waren, ist die ganze Wärme. Wärmepumpen, ich weiß nicht, wo du wahrscheinlich da oben hast, keine Ahnung. Die sind da wirklich Jahre voraus, also Industrieprozessen, wie Wärmepumpen eingebaut ist, wie sie in Consumer, aber auch Industrial Bereich angewendet werden. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil für eine Flexibilität, weil, okay, wenn ich jetzt 2 Stunden eine Wärmepumpe nicht mit Strom aufheize, merkt man ja kaum den Impact. Und das gibt natürlich massiven Spielraum, ja. Und da, gerade auch in Industrieprozessen, ja, wo ja auch die Umstellung in Deutschland, weiß nicht, bist du wahrscheinlich besser bewandert wie ich, diese voranzutreiben, um einfach diesen ganzen Potenzial auch zu benutzen. Weil, ja, Wärme ist nicht so zeitkritisch, wie ob jetzt Strom an oder aus ist. Ja? Also wenn Strom an oder aus ist, dann hat man ein Problem. Bei Wärme, da geht es dann schleichen. Ja? Also irgendwann braucht man dann doch wieder Wärme, vielleicht nach 1, 2 Stunden, das wäre gut, aber das reicht ja schon. Ja? Das gibt eine unheimliche Flexibilität. Ja?
Naja, man nutzt ja die Speicherkapazität der Häuser, der Fabriken aus und hat im Grunde da ein riesiges Speicherpotenzial. Ich weiß noch, alleine also in Flensburg, als wir immer diskutiert haben, wir hatten ja sehr große Wärmespeicher oder einen sehr großen. Und das Netz, was man im Grunde verbuddelt hat, das war nochmal in der gleichen Kapazität von der Wärmespeicherkapazität vorhanden. Das heißt, alleine das war riesig und dann die Häuser, die man nutzen kann, mega Potenzial. Aber wie werden die Wärmepumpen dann gefahren? Also, weil in Deutschland immer das Gefühl, da gibt es dann irgendwie 2 Stunden, wo sie nicht betrieben werden dürfen. Aber eigentlich müsste es ja andersrum sein, dass ja die Wärmepumpe eigentlich gefühlt, weiß ich nicht, nur höchstens 12 Stunden am Tag aktiv betrieben wird und die anderen 12 Stunden natürlich der Strom für andere Sachen verwendet wird. Hast du da einen Einblick grob?
Ja, da nochmal, du kannst natürlich, und da gibt es immer so unterschiedliche Medien, wie du sowas reinbringst, über Regulation kannst du reinbringen, aber ich bin immer ein Freund über Incentives.
Ja.
Oder ich bin immer gern Pull und Push. Wir können vielleicht später nochmal auf das Beispiel bringen, was ich mal erwähnt habe. Ich bin immer gern Pull. Ja, ich will ja das alles wollen. Ja? Und wie wolle ich? Industrie zum Beispiel. Ja klar, wenn ich niedrige Kosten habe, ganz klar. Das ist unser Incentive oder auch private, ganz klar. Und dann ist einfach so, naja, wenn ich eine flexible Preise habe und nochmal simpel habe, ja, ich will ja nicht immer traden, oh, jetzt stelle ich meine Wärmepumpe an und aus, sondern wenn das alles integriert ist, wenn man dann in Realtime integriert ist, entweder before the meter, behind the meter, gibt es unterschiedliche Modelle, ja, am besten beides, und dann wird es automatisch gesteuert. Und dann kann ich natürlich enorm Kosten sparen, wenn ich zum Beispiel so einen Peakpreis habe, weil ja doch enorm ist für Industrie, muss man einfach sagen. Ja, wenn ich diese Zeitpunkte habe, wo ich Aufschlag zahle, wenn ich denen sage, ich mache meine Wärmepumpe oder was ich was für einen Wärmeprozess, kann ich einfach mal runterfahren, ja, vielleicht nicht komplett, kann ich enorm Geld sparen und kann natürlich auch dann für Energiesystem viel Flexibilität anbieten. Ja. Und wenn ich das doch binden kann als Produkt, also für den Netzbetreiber forecastbar machen, ja, dass ich sage, ich kann dann. Da kommen wir wieder in Smart Meter rein, in die Steuerung. Dann kann natürlich der Netzbetreiber damit rechnen. Ja? Der kann es in eine Netzcalculation reinbauen. Und da sind natürlich auch ist kein Timing, ganz klar. Also, aber da sehe ich noch viele, viele Opportunities für Netz. Und da kommt dann die IT natürlich immens rein. Ja? Weil, wie kriege ich Realtime-Steuerung hin? Wie bekomme ich nochmal die Standardisierung rein? Ja? Dass ich jetzt nicht für jeden Anschluss das customizen muss, sondern dass es einfach Plug and Play, ja? Install and forget. Wie bekomme ich dann einen Hub? Wie bekomme ich eine Standardisierung rein? Wie bekomme ich dann die verschiedenen Market Player, wie zum Beispiel in Grid oder in Retail oder in Industrie oder wer auch immer, ja, dieses orchestriert. Und da spielt IT meines Erachtens eine sehr große Rolle. Und dann einfach noch den Punkt zu machen, ich denke, dass die Digitalisierung ist sicherlich nur ein Support, ganz wichtig. IT wird das Problem sicher nicht lösen, aber es ist ein sehr wichtiger Support, Baustein, um sowas aufzubereiten. Weil der liegt ja immens hinten dran. Also für einen Nicht-ITler, Authentifizierung ist ja super wichtig. Also wie weiß ich, wer was ist, wer darf überhaupt? Wie kann ich top-down bestimmen? Also wenn zum Beispiel ein Next-Regulator oder ein TSV sagt, okay, wir müssen jetzt hier, wie kann ich es durchpushen? Also sind IT-technische Fragen da, die sicherlich in IT gelöst sind, muss man einfach sagen. In IT sind viele dieser Fragen gelöst, aber wie bekomme ich die ausgerollt? Wie bekomme ich zum Beispiel die ganze Autorisierung, ja, die ganze Nachvollziehbarkeit? Wie bekomme ich das hin? Solche Themen sind für mich fundamental für die Plattform, die ich denke einfach in der Diskussion viel mehr Platz bekommen sollten, weil wenn ich diese Fundamentals nicht bekomme, kommt irgendwann später drauf und dann sagt, oh Gott, wie mache ich das? Und dann sind wieder 3 Jahre vorbei. Ja? Und ich denke mal, das ist jetzt super wichtig, diese IT, diese Digitalisierungsaspekte mit reinzubringen. Ja?
Ja, bin ich bei dir. Was mich total beruhigt hat eben, Jens, ist, dass die Autorisierungsfrage schon funktioniert und technisch gelöst ist, dass man da im Grunde schon gedanklich Haken dran hat. Ich habe tatsächlich aber bei der organisatorischen, ja.
Also es ist europäisch, es gibt unterschiedliche Standards, wenn ich nicht rein, EDIAS und solche Themen. Es muss halt dann sauber auch ausgeordnet sein. Deutschland hat ja zum Beispiel einen Personalausweis, kennt er mit der Autorisierung und solche Themen. Wie kriege ich das pragmatisch hin? Ja? Wie kriege ich das pragmatisch in das System? Und da muss ich sagen, das schweife ich ein bisschen ab, haben die Nordischen länger mit Bank-ID und solche Thematiken auch pragmatischer Lösungen, muss man einfach sagen. Und das sind einfach Fundaments, die dann nicht nur energiesystemspezifisch sind, die aber generell systemrelevant sind. Ja.
Ja, bin ich bei dir. Also ich bin bei LinkedIn nach wie vor nicht offiziell wie heißt das, zertifiziert oder keine Ahnung, weil mein Personalausweis das nicht kann, augenscheinlich, und ich jetzt einen Reisepass extra bestellt habe, weil wir eh mal nach London mit den Kindern fahren wollten, sodass ich mich dann endlich auch bei LinkedIn jetzt mal offiziell registrieren kann und sagen kann, ja, das bin ich wirklich, was fast peinlich ist. Das Ding erinnert mich, weiß nicht, dreimal die Woche dran, dass ich das nicht gemacht habe. Und aber anderes Thema, wo ich gedanklich nochmal kurz hängen geblieben bin, ist die Frage, wenn gesteuert und geregelt wird, und da gibt es manchmal ja auch, ich sag mal, nicht immer widersprüchliche Ziele, aber teilweise ist es ja schon so, dass der Netzbetreiber vielleicht alleine schon eine andere Meinung hat als der Übertragungsnetzbetreiber, also der Verteilnetz, als der ÖNB, dass eventuell der Retailer, hast du ihn genannt, also der Stromlieferant, eventuell sagt, ja nee, ich habe jetzt das Preissignal von der Börse, das ist eigentlich auch wichtig. Und dann gibt es vielleicht noch den, keine Ahnung, Aggregator, da kann er noch eine andere Meinung haben. Also es gibt ja manchmal verschiedene Interessen. Wie wird das priorisiert? Habt ihr da einfach so eine klare Hackordnung, wo du sagst, okay, ÖNB hat immer Vorfahrt, wenn der was sagt, dann gilt das? Oder wie kriegt man das geregelt?
Ja, das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Ich denke mal, es haben viele Stakeholders in Energiesystemen unterschiedliche Meinungen und das ist auch normal in solchen Systemen. Dafür gibt es eine Regulation, ja, wo dann, oder die dann das dann sozusagen steuert. Ja. Und es ist ja sehr wichtig zu steuern, weil am Schluss wollen wir alle, dass unser Energiesystem stabil ist. Ja. Wir wollen ja alle Strom haben und das ist ja das ist immer die oberste Prämisse. Ja. Wir müssen Resilienz in Strom anbieten und ja, es gibt verschiedene Untermeinungen, das ist sicherlich reflektiert auch in der Diskussion, denke ich mal, in Deutschland. Ich denke mal, das Wichtigste ist, und das ist vielleicht nochmal zurückzukommen, um die Schleife zu kriegen, ich glaube, du hast das sozial-technische Dimension genannt oder
Ja,
Diskussion.
genau.
Das ist dem zusammen super wichtig, dass man begreift, wir haben ja ein Ziel. Und es gibt natürlich unterschiedliche Interessen, weil man halt unterschiedliche Marktteilnehmer hat. Ja, einen TSO 400K hat vielleicht einen anderen wie in Mittel- oder Niederspannen, einen Retailer hat einen anderen wie was ich was in der Industrie. Aber wichtig ist halt, dass man einen Weg findet. Und das ist, ich denke mal, jetzt sehr, sehr wichtig, dass man sich, es gibt viele Wege auf Rom, ja, und man kommt da vielleicht auch gut an, aber man muss sich ja mal auf einen Weg dann einigen, dass man alle an einem Strang zieht und sagen, okay, da wollen wir hin. Um das dann, ja, die Energiewende dann wirklich zu vollführen. Ja. Und ich denke mal, da bin ich letztlich mal ein Thema, aber ich denke, IT wird in allen Wegen wichtig sein. Und das ist, was ich wäre, wo man einfach die Fundaments da ziehen muss. Ich habe ein paar genannt, Realtime so Sachen und dann wirklich das dann vorzubringen.
Ja. Was schätzt du denn, was passiert, wenn wir diesen Wandel nicht hinkriegen? Also wir haben ja gerade in Europa, in manchen Ländern Tendenzen, dass das Thema Energiewende, Transition, Veränderung nicht mehr so groß geschrieben wird, sondern es reflexartig wieder tendenziell nach hinten geht. Und ich gucke immer nach China, denke mir, was ist denn da los? Da geht alles exponentiell nach oben. Gut, die bauen auch noch Kohle- und Kernkraftwerke, keine Frage, aber die bauen halt auch Erneuerbare unfassbar aus, um sich resilient aufzustellen. Was sagst du zum Wirtschaftsstandort Europa, wenn es nicht so klappt, wie wir es alle hoffen?
Ja, ich gebe hier mal eine elegante Antwort. Ich bin ja ITler. Also, es ist immer schön, wenn man ITler ist, dann kann man sich auf die Technik und Fakten zurück, weil in IT gibt es eine 0 und eine 1, bis vielleicht der Quantencomputer kommt. Bisher ist es immer noch eine 0 und eine 1. Und das ist vielleicht auch manchmal ganz angenehm, dass es 0 und 1 gibt und Fakten gibt. Ja, ist denke ich mal eine super spannende Frage. Ich denke mal, ich kann die antworten, wie ich es am Anfang gesagt habe. Ich denke mal, es ist ein super wichtiges Thema Energie, auch eine gewisse Autonomie herzustellen, eine Souveränität Energie herzustellen. Ich denke, das ist wichtig für Europa. Ich denke, dass das Energiethema-Frage nur auf dem europäischen Kontext gelöst werden kann. Ich glaube nicht, dass man es isoliert lösen kann. Dann kann ich auch jetzt ein Outage Spanien oder kann man auch unterschiedliche Themen nennen. Das ist, denke ich mal, sehr wichtig. Und ich denke mal, wichtig, dass wir wirklich die unterschiedlichsten Ebenen, ja, nochmal, wie du es genannt hast, sozialtechnische Dimensionen einbezieht. Man braucht ja in Konsens, man muss auch sagen, dahin will ich. Und dann diesen dahin treibt. Diese Meinung ist super wichtig. Ich denke nicht, dass es nur ein oder dass es eigentlich ein technisches Problem ist. Weil ich gesagt, in IT, die meisten Probleme sind eigentlich schon gelöst, weil die einfach Real-Time Data Streaming, also wenn man zum Beispiel normalen Stock Market anschaut, da sind solche Themen schon eigentlich gelöst, auch mit der Autorisierung oder wie man gescheit Geld überweist, ist auch seit Jahren gelöst und ist auch ein recht komplexes System. Ich denke mal, das ist nicht, das ist mehr die Anwendung, wie kriege ich es rein, wie mache ich es simpel. Ja? Diese ganze Simplizität ist wichtig, um das wirklich einen Pull-Effekt zu bekommen.
Ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Passt. Aber Quantencomputer ist auch gut. Also die Welt wird sich dann verändern, wenn wir dann zwischen 0 und 1 noch unfassbar viele Zwischenschritte haben, die da angesteuert werden können. Und ich glaube, die Realität ist so. Das ist an vielen Stellen. Aber das führt jetzt zu weit, das wird uns hier vom Kontext.
Ja, das ist hier ein anderen Podcast. Quantencomputer ist hier ein anderer Podcast, was das heißt für Security und so Themen. Das ist hier ein anderer. Kann man sich in einem anderen Podcast drüber machen.
Ja, das sind Riesenthemen. Also alleine, ja. Aber nee, das reißt uns nicht an. Was fehlt noch, Jens? Also sprich, wenn du jetzt nochmal in meine Rolle schlüpfen würdest und sagen würdest, okay, Mensch, das Thema haben wir völlig im Schiff, da müssen wir nochmal rein. Wo sagst du, wenn ich dir die Frage jetzt nochmal stellen würde, da hättest du nochmal eine richtig coole Antwort und nicht nur eine Antwort, sondern da würden wir nochmal in Diskussion einsteigen.
Ja, ich glaube, wir haben viele Themen schon abgehakt. Ich meine, ich kann jetzt nochmal Conclusion, ich denke mal, ein Thema ist wichtig, was ich tatsächlich auch nicht selber lösen kann, ist so der Business Case. Also das ist am Schluss wirklich gut rechnen. Und ich weiß, du bist ja tief in Batterien drin, wenn ich verstanden habe.
Ja, tatsächlich, ich muss immer Sachen machen. Ich habe jetzt da mal investiert und wenn ich investiert bin, dann ist es wie von Zauberhand, dass ich mich das intensiv mit beschäftige, weil es mich dann auch wirklich interessiert und angeht.
Ja, ich denke mal, ich habe vorher den Pull ist wichtig. Also Simplifizierung und Pull. Und Pull ist Business Case und dass man da wirklich einen einfach herleitbaren Business Case für die Mittelstand oder für den normalen, weil wenn du wirklich ein großes Unternehmen, die haben da vielleicht Fachleute drüber, die können es machen, aber für den Mittelstand oder für den Bürger wie ich in Duo sozusagen, solche Business Cases einfach hinbekommt, ja, und diese dann auch erstmal finanzierbar, und da gibt es ja schon PS Service, solche Themen, ja, sowas, also das, solche Themen leicht darzustellen, leicht benutzen, leicht darzustellen, nicht nur für den Endanwender, aber auch für den Mittelstand, weil der kann sich ja auch nicht reinbauen, auch wenn es um die Finanzierung geht und solche Themen. Ich denke mir, das ist auch super wichtig. Und da spielt die IT natürlich super eine Rolle, weil es sind komplexe Themen. Aber dann auch zum Beispiel dann, okay, wie kann ich Speicher zum Beispiel besser ein Business Case bauen? Wie kriege ich die Komplexität behind the meter, vor the meter? Das heißt, die ganze MFFA, AFFA, die ganze Komplexität, da kommt Algos rein, ja, dann kommen viel in IT, wenn du sprichst AI, Algos, kommt dann in jeglicher Hinsicht hin. Ist, denke ich mal, wichtig. Und dann, ja, wie kriegt man es am Mann sozusagen?
Ja, und ich glaube, da haben wir ein Megapotenzial, wenn ich überlege, die ganzen Batteriespeicher, die zu Hause im Augenblick ja, ich würde mal behaupten, 75% der Zeit völlig unoptimiert vor sich hin dödeln, weil sie im Grunde ja morgens den Strom von der Solaranlage aufnehmen, da sind sie um 11 Uhr durch damit, dann gibt es einen riesen Netzpeak, wo sie alle einspeisen, die ganzen Solaranlagen, weil die Heimspeicher voll sind, wo ich denke, das kann man doch so viel geschickter lösen, und die sind ja alle noch, also zumindest meiner, ich gebe mir manchmal Mühe, das von Hand hinzufrickeln, aber dann braucht es so eine automatische Lösung, dass der weiß, okay, heute Mittag um 13 Uhr, da ist im Grunde der Strompreis mega negativ, macht den Speicher morgens leer, sprich Speicher nicht ab 7 Uhr irgendwelche Mengen ein, die können im Markt viel besser gebraucht werden, und das sind so Sachen, da gibt es Potenzial, du hast gerade Mittelstand angesprochen, Megathema. Also ich bin da jetzt so ein bisschen reingerutscht, tatsächlich in so eine Mittelstandsinitiative, wo ich über einen Kontakt empfohlen worden bin. Und da merke ich, also die haben im Grunde da stellenweise richtig Angst vor dem Thema, weil das sie natürlich kostenmäßig überrollt im Augenblick, und sie natürlich keine Expertise da haben, sondern die haben im Grunde irgendwelche langfristigen Strom und Gas und sonst wie Lieferverträge gehabt, sind immer in Sicherheit gewiegt worden, und jetzt müssen sie einmal das Thema erfassen.
Genau, und das ist dann, ich weiß nicht, ob das dann wirklich die Kernaufgabe im Mittelstand ist, diese Komplexität, was ja wirklich eine komplexe ist, also weißt du selber, solche auszurechnen, ob die super ist und wie man die unterstützen kann. Ich möchte noch eine kleine Sache, weil du es erwähnt hast, ich will es einfach nochmal erwähnen, weil ich, denke ich mal, ein wichtiger Faktor, du hast gesprochen, abriegeln, ja, also tagsüber abriegeln, da spielt natürlich der Smart Meter super eine Rolle, weil man glaubt es nicht, aber diese Abriegelung wird auch dem Netz wirklich helfen. Das heißt, wenn man zentral abriegeln kann, kann man auch gewisse Netzkalkulationen komplett anders fahren. Jetzt, was du genau selber gesagt hast, ich müsste ja dann selber nachfrickeln, dass ich dann denn nicht einspeise. Ja. Das ist ja ein Riesenproblem. Also es gibt ja zwei Congestions im Netz, ja, muss man vielleicht einfach mal sagen. Es gibt ja Einspeisung, Congestion, und wenn nicht genügend drin ist. Also wenn zu viel drin ist und wenn zu wenig drin ist. Ja.
Richtig.
Und beide sind gleich wichtig fürs Netz. Also viele denken, oh ja, gibt mehr Strom, dann wird es besser. Nein, ist nicht so. weil dann bringt man auch ein Netz runter. Ja. Das heißt, hier diese Smart Meter spielen eine super wichtige Rolle, auch zentral abriegeln oder auf lokale Kreise, ja, Netzkreise abriegeln zu können. Und das ist, denke ich mal, auch vielleicht ein Thema, was wir bei den Smart Meter vorher ein bisschen vergessen haben, aber das kommt dann auch dann in die, ich glaube, 14a rein, glaube ich, auch die Abriegelung, glaube ich.
Genau richtig, da gehört das mit dazu. Wobei
Und dann
Paragraph 14a im Augenblick ja noch, ach nee,
weiß ich nicht, ich bin da ein
soll
bisschen
auch über
auf
den
dünnem
Smart
Eis.
Meter und die Schaltbox tatsächlich abgewickelt werden. Und ja, das Thema kommt da. Aktuell ist es tatsächlich noch nicht so drängend, weil in den Netzen, wo wir da jetzt am Forschen waren, war es in der Regel so, dass die Einspeisung tatsächlich das Netz so hat vergrößern lassen, dass die Nachfrageseite für Wallboxen und Wärmepumpen und so weiter im Augenblick noch easy bedient werden kann. Aber das wird sich drehen, weil ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren wir weiterhin Elektrofahrzeuge in Deutschland im großen Stil kaufen werden und auch zulassen werden natürlich und sonst was. Und dass die Wärmepumpe auch, also die ist jetzt ja schon auf Platz 1 seit 2 Jahren, glaube ich, im Neubau, dass die auch Einzug hält und wir dann tatsächlich auch nachfrageseitig das Netz in Bredouille bringen und es dann hoffentlich auch der Paragraph 14a verwendet wird. Ja.
Aber vor allem auch dann die ganzen PV-Anlagen, was ja sehr gut ist, dass jeder das installiert, dann auch steuerbar macht, abregelbar ist, weil sonst hat man natürlich auch ein Problem damit.
Richtig. Und beim Begriff abregelbar zucke ich immer so ein bisschen. Du hast auch von Push und Pull gesprochen. Also ich würde tatsächlich auch da sagen, okay, dass sie optimiert wird. Weil ich glaube, ich wäre dankbar dafür, wenn ich einen Dienstleister hätte, der sagen würde, okay, ich mache einfach mehr aus deiner Solaranlage, schau, dass ich den Speicher so fahre, dass er im Grunde zu den richtigen Zeiten einspeist. Also das, was man im Grunde in großen Solarparks auch macht, die nicht mehr einfach nach EEG vergütet werden, sondern im Grunde so eine Day-Ahead-Optimierung, Intraday-Optimierung und sonst wie macht, da wäre ich ja dankbar für, wenn mir das zu Hause jemand auch jemand abnimmt.
Genau. Aber da kommt immer die Hierarchie mit rein. Die Hierarchie ist ja, erst muss das Netz sicher stehen. Das ist immer das höchste Prämisse. Und dann gehe ich rein in die Optimierung. Dann mache ich, wer verdient wo und was. Aber ganz wichtig ist immer, das Netz muss stehen. Und darum auch abriegelbar. Weil wenn, klar, wenn da zu viel reinkommt, dann hat man auch immer ein Problem, wenn die 50 Hertz nicht stehen. Das heißt, das kriegt immer ganz oben rein. Das heißt, ich kann natürlich ein ganzes Netz anders steuern, ausbauen, Kabel und so weiter, wenn ich weiß, dass ich abregeln kann. Und das sind
Das
auch
stimmt.
so Themen. Also das sind,
Richtig.
aber dann kommt natürlich später, was du gesagt hast, ganz wichtig, die Incentives, dass ich Geld verdiene und so weiter. Und das kommt aber von der Hierarchie. Ja. Man muss immer schauen, erst will ich, dass das Netz steht. Boom. Das muss immer gesichert sein und das sollte immer bei jeglicher Planung die höchste Prämisse sein. Und dann kommt man in solchen Themen, was ich auch ganz klar, natürlich, wenn man dann die Speicherkapazität hat, dann kann man mal, wie teuer sind Batterien, wie weit kann ich die besser verbessern, die Simplifizierung, Algo, die ganzen Themen rein. Install and forget. Und dann, denke ich, kriegt man einen richtig schönen Pull hin und dann kriegt man das auch am Schluss gewuppt.
Richtig, weil also 100% bei dir, bloß wenn im Grunde in meiner Welt zu oft gepusht wird und die Leute das Gefühl haben, ah, ich werde eh mal aus der Kurve geschmissen. Ich glaube, wenn hinreichend Pull-Mechanismen da sind, braucht man wahrscheinlich gar keinen Push mehr am Ende, sondern vielleicht einmal
Genau.
im Jahr oder sowas, so Pi mal Daumen. Aber wichtig ist, dass man ihn hat. Vielen Dank nochmal für die Einordnung. Jens, ich sage vielen Dank fürs Gespräch, hat mir richtig Spaß gemacht.
Mir auch, vielen Dank.
Zwischendrin hatten wir einmal einen Tonaussetzer, gerade wo es spannend wurde, aber ich glaube, wir haben alles andere, was da noch rüberkommen sollte, rübergebracht. Ich sage danke und dir weiterhin alles Gute.
Genau, schönen Tag, Dankeschön.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.